Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Die Unkenpost ist das neue regionale Journalismusangebot in der Nordwestuckermark. Und wenn Sie jetzt sagen, und ist in China vielleicht auch noch ein Sack Reis umgefallen, dann trügt der Schein des zu regional Belanglosen. Denn hyperlokale Zeitungen sind in Zeiten von Social Media und Corona nicht nur ein Wagnis. Diese Form der Berichterstattung bezeichnen Experten als die Zukunft des Journalismus. Wir besuchen heute die Unkenpost. Außerdem ein gepfefferter Satz zur Debatte Rechtsextremisten im Sommerinterview, ja oder nein. Aber wir beginnen die Sendung mit medial zementierten Vorurteilen. Dem Vorurteil zum Beispiel, dass dunkelhäutige Menschen mehr Straftaten begehen als hellhäutige. Diese Annahme, die oft mit Wahrnehmung verwechselt wird, die geht auch ein Stück aufs Konto der deutschen Medienlandschaft. Eine Studie der Makromedia-Hochschule Hamburg belegt, dass besonders häufig dann über Menschen mit Migrationsgeschichte berichtet wird, wenn ihnen eine Gewalttat angelastet wird. Der Mediendienst Integration hat dieses Problem heute mit Journalistinnen und Journalisten debattiert und Pia Behme hat die Debatte verfolgt.
Menschen mit Migrationshintergrund kommen in den deutschen Medien kaum zu Wort. Das zeigt eine Studie der Hochschule Makromedia. Professor Thomas Hestermann hat 413 Fernseh- und Zeitungsbeiträge aus dem Jahr 2019 analysiert.
Das Fazit: Eingewanderte und Geflüchtete bleiben vielfach unsichtbar. Die Berichterstattung ist vor allem bestimmt von deutschen Ängsten vor einem Scheitern von Integration.
Eingewanderte oder Geflüchtete werden in nur etwa 12% der Berichterstattung über Migration zitiert. Die Debatte bestimmen vor allem Parteien, Polizei und Justiz. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien auftauchen, dann besonders häufig in Kontexten von Gewalttaten und Risiken. Die Studie zeigt, dass es in nur 15% der Beiträge um Chancen ging. Häufig tauchen Eingewanderte oder Geflüchtete nur auf, wenn es um das Thema Migration geht. Jafar Abdul Karim ist Journalist und Teil der Chefredaktion der Deutschen Welle. Er plädiert dafür, mit Menschen mit Migrationshintergrund auch dann zu sprechen, wenn sie nicht betroffen sind.
Ich kenne sehr viele, die auch gerne über Kultur sprechen, die auch über Wirtschaft sprechen. Wir Menschen mit Migrationshintergrund sind ja nicht nur in Jobs, die nur für Migranten sind, sondern wir sind ja überall. Und das müsste genauso widerspiegelt werden. Das heißt, ein Pressegespräch über Corona könnte auch mit einem Abdul sein oder mit einer Elena.
Auch immer wieder ein Thema, sollte die Nationalität von mutmaßlichen Täterinnen und Tätern erwähnt werden. Die Silvesternacht in Köln war hier ein Einschnitt. Laut Hestermann hat die Herkunft von Tatverdächtigen 2014 noch kaum eine Rolle gespielt. Eine ausgewogene Berichterstattung sieht er nicht.
Im Grunde muss man sagen, die Herkunft von Tatverdächtigen wird eigentlich fast nur dann genannt, wenn es eben nicht Deutsche waren. Das dreht tatsächlich die Zahlen der Polizei den Kopf. Da haben wir ungefähr so ein Verhältnis 2:1. Also auf 2 Deutsche kommen ein ausländischer Tatverdächtiger und in der Berichterstattung geht es vor allem immer wieder im Ausländer.
Er vermutet, dass dieses Ungleichgewicht daran liegt, dass es in den Redaktionen kaum diverse Perspektiven gibt. Jafar Abdul Karim stimmt ihm zu.
Die Redaktionen müssen diverser sein. Somit wird auch die Berichterstattung diverser. Weil wenn wir Menschen mit verschiedenen Backgrounds in den Redaktionen haben, führt es dazu, dass wir viel mehr Sprachen haben, dass wir Menschen mit Know-how haben in verschiedenen Kulturen.
Das bringe wiederum Zugang zu Communities, die viele Leitmedien in Deutschland bisher nicht erreichen. Beispielsweise Jugendliche mit arabischen Wurzeln.
Also es hat damit zu tun, dass sie sich damit auch nicht identifizieren können, wie sie dargestellt werden. Und dementsprechend erlebe ich das immer wieder, wenn ich mit Menschen, vor allem junge arabische Menschen spreche, dass sie sagen, wir verfolgen das dementsprechend auch nicht.
Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund seien ein Mehrwert für Medienunternehmen, betont Abdul Karim. Wie aber erreicht man mehr Diversität in den Redaktionen? Laut Bettina Schausten, stellvertretende Chefredakteurin des ZDF, habe es beispielsweise unter den Bewerbungen für das Volontariat nicht die gewünschte Auswahl gegeben. Ein Weg wäre, die Bewerbungsverfahren neu zu denken, so Abdul Karim.
Und manchmal ist vielleicht, also jetzt bei mir ist der Akkusativ dann doch der Dativ, aber bringt man so viel Know-how mit und so viel Kenntnisse mit, die das doch möglich machen und dann braucht man eine Unterstützung und dann funktioniert das. Aber da müssen wir als Entscheidungsträger auch anders denken. Man muss vielleicht wirklich raus aus dieser Schablone rein und Perspektiven betrachten, die normalerweise in so einem strikten Bewerbungsgespräch gar nicht hervorgehoben werden.
Es geht auch um die Attraktivität des Jobs. Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund müssten oft mehr Arbeitsaufwand betreiben, um sich zu beweisen, so Abdul Karim. Außerdem werden sie in sozialen Netzwerken stärker angefeindet, sagt Bettina Schausten.
Und da muss natürlich dann auch ein Haus Mechanismen entwickeln, um dann auch mitzuhelfen und zu schützen.
Chefredakteure, Geschäftsleitung, Hauptabteilungsleiter etc. müssen proaktiv die Diversität in den Redaktionen unterstützen und ganz konkrete Maßnahmen ergreifen und manchmal auch die eigene Blase zu verlassen, weil man tendiert doch dazu, dass man Entscheidungen stellen Leute ein, die doch ihnen ähnlich sind.
Wenn über Menschen mit Migrationsgeschichte berichtet wird, dann besonders häufig im Zusammenhang mit Straftaten. Das zeigt eine Studie der Makromedia-Hochschule Hamburg. Auch in Zeiten der Debatten ums Racial Profiling. Ziemlich bedenklich. Pia Behne berichtete. Medias Res, hier das Medienmagazin. Sprechen wir nochmal über Artikel 17 EU-Urheberrechtsrichtlinie. Erinnern Sie sich noch? Vor einem Jahr gab es um diesen Artikel heftige Debatten. Für Urheberrechtsverstöße durch Nutzer im Netz sollen demnach die Plattformen haftbar gemacht werden und damit dies dazu gar nicht kommt, befürchteten viele Kritiker die viel diskutierten Upload-Filter, mit denen sich Portale schützen könnten, aber auch gleichzeitig legale Inhalte zensieren würden. Jetzt hat das Bundesjustizministerium einen Vorschlag vorgelegt, wie dieser zentrale Artikel 17 in der Praxis umgesetzt werden kann. Und tatsächlich spielen die Upload-Filter eine Rolle. Johannes Kuhn berichtet.
Artikel 17 der neuen europäischen Urheberrechtsrichtlinie hatte für heftige Proteste gesorgt. Der nun Ende Juni vorgelegte Diskussionsvorschlag des Justizministeriums zu seiner Umsetzung dagegen nicht. Julia Reda, 2019 als Europaparlamentarierin in vorderster Reihe der Artikel 17-Gegner, hält das Konstrukt weiterhin für rechtlich fragwürdig. Allerdings würde im deutschen Entwurf erstmals die Alltagskultur im Internet in legale Bahnen gelenkt. Denn das Urheberrecht sieht nun das Recht auf Nutzung geschützter Inhalte vor, wenn sie Karikaturen, Parodien oder Pastiches dienen. Zudem gibt es großzügigere Zitatregeln für Ausschnitte aus Videos und Texten.
Was ich positiv finde, ist, dass der Vorschlag zumindest versucht, konkrete Schutzvorkehrungen zu treffen, um die Sperrung legaler Inhalte seltener zu machen. Aber ich glaube, die Vorschläge reichen noch nicht aus, um das komplett zu verhindern, dass Uploadfilter auch legale Inhalte sperren.
So Reda, die heute für die Gesellschaft für Freiheitsrechte tätig ist. Anders als von der Bundesregierung seinerzeit erklärt, schließt das Gesetz Upload-Filter nicht per se aus. Die betroffenen Plattformen müssen allerdings Pre-Flagging anbieten. Nutzer können vor dem Hochladen angeben, dass sie sich auf eine erlaubte Nutzung berufen, zum Beispiel Zitate oder Parodien. Gerhard Pfennig, Sprecher der Initiative Urheberrecht, hofft ohnehin darauf, dass Plattformen wie Facebook nun mit den Verwertern Verträge abschließen. Denn durch das neue Urheberrecht sind sie für die Inhalte verantwortlich.
Wenn die Plattformen wirklich Verträge abschließen mit den Verwertungsgesellschaften, das wird durch die Richtlinie sehr erleichtert. In Deutschland wird das kein Problem sein. Sind all diese Graubereiche in den Verträgen mit eingeschlossen? Das ist ja bisher bei der Privatkopie auch so. Da braucht man sich bei Karikaturen und Pastiches sowieso gar keine Gedanken mehr zu machen.
Koalitionsinternen Streit gibt es bei anderen Fragen. In einem auf Netzpolitik.org geleakten Brief fordern Wirtschaftsministerium und Kanzleramt mit deutlichen Worten Änderungen an der Verlegerbeteiligung beim umstrittenen Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht erzielt noch nicht einmal Einnahmen, wohin diese aber fließen sollten, ist umstritten. Mindestens ein Drittel sollten die Autoren erhalten, sagt das SPD-geführte Justizministerium. Das CDU-Wirtschaftsministerium sagt, der freie Markt soll es richten. Das sieht auch der CDU-Rechtspolitiker Ansgar Heveling so.
Grundsätzlich halte ich es für richtig, wenn Urheber und Verlage ihre Verteilung untereinander ausmachen. Wichtig ist, dass man eine Regelung findet, die sicherstellt, dass eben auch an die Urheber verteilt wird.
Gerhard Pfennig von der Initiative Urheberrecht hält faire Verhandlungen für unrealistisch.
Im Pressebereich kann von Augenhöhe keine Rede sein. Der Presse geht es nicht gut und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Honorarverhandlungen.
Und Julia Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt,
beim Leistungsschutzrecht lesen sich die Forderungen von Wirtschaftsministerium und Kanzleramt auch im Grunde genommen so, als wären sie direkt aus der Feder von Axel Springer entsprungen.
Ebenfalls umstritten das Wissenschaftsurheberrecht. Schulen und Universitäten können noch bis Ende 2023 längere Auszüge aus urheberrechtlich geschützten Werken kostenlos nutzen. Das Justizministerium findet, dass sich das bewährt hat. Der Entwurf sieht vor, diese Kostenlosregel grundsätzlich festzuschreiben. Wirtschaftsministerium und Kanzleramt lehnen dies ab. Einigkeit herrscht wiederum größtenteils darin, dass die Verleger wieder an den Ausschüttungen der VG Wort beteiligt werden sollen. Diese Beteiligung hatten Gerichte gekippt. Letztlich geht es hier um die Zukunft der VG Wort. Geschäftsführer Robert Staats.
Weil eine Verwertungsgesellschaft die Rechte von Urhebern und Verlegern gemeinsam wahrnimmt und in allen ihren Gremien gemeinsam mit Urhebervertretern und Verlegervertretern besetzt ist, schlecht funktioniert, wenn ein Teil der Berechtigten keine Ausschüttungen erhält oder jedenfalls nur eingeschränkt Ausschüttungen erhält.
Die Frist zur Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie läuft im Juni 2021 ab. Dem Vernehmen nach hofft die Große Koalition, das Paket Anfang nächsten Jahres zu verabschieden.
Also Upload-Filter light quasi, der Plan des Bundesjustizministeriums, Artikel 17 des Urheberrechts umzusetzen. Sehr geehrte HörerInnen, wie halten Sie es mit dem Gender-Sternchen? Ist es Ihnen vielleicht lästig, ständig so lange warten zu müssen, bis ich in meinen Moderationen sowohl Vertreterinnen als auch Vertreter der jeweiligen Geschlechter sprachlich markiere? Sind Sie eher Verfechter des sprachlich neueren und gendergerecht abgehacktem In am Ende des jeweiligen Wortes, mit dem auch Männer gemeint sind, also LehrerInnen und nicht Lehrerinnen, das wären ja nur die Frauen? Oder sagen Sie, hey, das neutrale Geschlecht ist hier ja eh nicht vertreten, dann macht die ganze In- und Innendebatte auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn sie am Ende doch nur ausgrenzt. Sie merken, es ist ein wenig kompliziert mit der sprachlichen Gendergenauigkeit. Unsere kleine Medias Res Spezialrubrik nimmt das genauer unter die Lupe. Sagen und meinen.
Medias Res.
Die weitgehenden Lockerungen sind ein politisches Experiment. Die Übergabe der Verantwortung in die Hand der Bürgerinnen und Bürger.
Zum Beispiel von Politikerinnen und Politikern.
Journalistinnen und Journalisten.
Unternehmerinnen und Unternehmer.
Christinnen und Christen.
Lehrerinnen und Lehrer.
Erzieherinnen und Erzieher.
Ärztinnen und Ärzte.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Männer und Frauen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Mittlerweile ist es üblich geworden, dass in Medien sowohl die weibliche als auch die männliche Form benutzt wird, wenn über Gruppen gesprochen wird, die aus Frauen und Männern bestehen. Früher hieß es gerne, dass Frauen sich bei der rein männlichen Form bitteschön mitgemeint fühlen sollen. Wenn heute die weibliche Form mitgenannt wird, müssen die Frauen nicht mehr in die emotionale Vorleistung treten. Dafür gibt es den blinden Flecken aber jetzt an einer anderen Stelle. Selten bis gar nicht hört man von Straftäterinnen und Straftätern oder Terroristinnen und Terroristen. Das ist positive Diskriminierung. Die rein männliche Form wirkt nämlich auch hier unterbewusst und vermittelt uns, es ginge nur um Männer. Das liegt auch am Stereotyp des Straftäters und Terroristen. Experimente zeigen, bei ihnen denken wir eher an Männer, bei Kosmetikern eher an Frauen, weil wir kulturell so geprägt sind. Wer also von Rechtspopulisten spricht, darf nicht erwarten, dass alle die Rechtspopulistinnen mitdenken. Aus einer Fußpflegerin machen nicht alle gedanklich gleich den Fußpfleger. Doppelformen sind umständlich, aber konsequent. Gerade da, wo sie unseren Stereotypen, Erwartungen und Erfahrungen widersprechen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Übrigens auch im Netz deutschlandfunk.de und dann bei Medias Res. Korbsessel am See in der Abenddämmerung. Mal ein Bötchen im Hintergrund dahin dümpelnd. Dass dieses Setting kein, sagen wir, ideales Setting ist, um einen Rechtsextrem wie Andreas Kalbitz von der AfD kritisch zu interviewen. Das mag sein, aber die Entscheidung, ihn überhaupt in seiner Eigenschaft als gewählten Volksvertreter zu befragen, die sollten gerade öffentlich-rechtliche Sender sehr wohl in Erwägung ziehen, auch wenn sich viele darüber aufregen. Hier im Deutschlandfunk hat Kalbitz übrigens auch Rede und Antwort gestanden. Die Frage ist also nicht, ob oder wie, sagen die meisten Kritikerinnen des RBB-Sommerinterviews. Das sieht unsere Kolumnistin allerdings nicht so. Ihre Meinung.
Medias Res. Marina Weißband.
Der RBB hat dem brandenburgischen AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz 40 Minuten Sendezeit bei einem lauschigen Sommerinterview eingeräumt. Grund, diese Sommerinterviews wurden mit VertreterInnen aller Parteien geführt. Warum es eine schlechte Idee ist, einem erwiesenen Rechtsradikalen die Bühne eines menschelnden, entspannten Interviews zu geben, haben andere Autorinnen schon sehr gut beschrieben. Ganz einfach, es normalisiert ihn, es normalisiert seine Ideen. Und das greift genau die offene Gesellschaft an, der der RBB verpflichtet ist. Der Sender allerdings verteidigt sich nun und erklärt, dass er im Sinne der Meinungsvielfalt sowie der Ausgewogenheit der Angebote alle Positionen zu Wort kommen lassen müsse. Alle Positionen? Ich habe da auch eine Debatte. Ich bin der Ansicht, ich sollte nicht erschossen werden. Gestern Abend bekam ich einen Brief von jemandem, der in diesem Punkt eine andere Meinung vertrat. Sollen wir jetzt eine Talkshow machen und ausgewogen beide Positionen beleuchten? Sollte ich ruhig und rational begründen, warum ich nicht erschossen werden sollte? Klar, der Chefredakteur des RBB sagt erwartbar, wir können und wollen den Fraktionschef der größten Oppositionspartei nicht ignorieren. Und das stimmt, der RBB hat bestimmte Pflichten. Aber die sind nicht damit erledigt, so zu tun, als sei das der normale Fraktionschef einer normalen Partei. Zwischen Ignorieren und Sommerinterview ohne kritische Rückfragen liegen Welten. Wenn man die Absicht hätte, notgedrungen gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und dennoch gegen Faschismus zu stehen, dann hätte man ein Format machen können, das genau diese sehr kritische Distanz, das Unnormale, betont. Hat man aber nicht. Es ist nicht neutral, eine demokratische und eine antidemokratische Sichtweise nebeneinander zu stellen. Das ist kein passives Berichten, das ist eine aktive Handlung. Sie normalisiert und legitimiert die antidemokratische Haltung. Das ist, was Kalbitz von jedem anderen Interviewgast unterscheidet. Der freie Marktplatz der Ideen ist die idealisierte und naive Vorstellung, dass alles Gesagte ja von den Zuschauern auf seinen Inhalt untersucht werden kann. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn es zählt nicht der Inhalt des Gesagten. Etwas zu sagen ist immer auch eine Aktion. Es tut etwas. Zum Beispiel kann ein Kreisvorstand der AfD sagen, Juden hätten in Deutschland wirtschaftlich und kulturell sehr viel Einfluss und das sei ein großes Problem. Der Inhalt der Aussage ist das eine. Man kann dem widersprechen, man kann es widerlegen. Man könnte sich für diese Aussage sogar entschuldigen und sie zurücknehmen. Was man aber nicht zurücknehmen kann, ist, was sie tut. Was sie tut, ist das Leben für Menschen wie mich aktiv unsicherer machen, weil sie allen Menschen mit Judenhass signalisiert, ihr seid nicht allein, seid mutiger. Wann immer diese Leute ihre Sprüche wiederholen dürfen, gewöhnen sich selbst die kritischsten Ohren daran. Durch den sogenannten Effekt des bloßen Kontakts empfinden wir Dinge, die wir oft gehört haben, als positiver. Das ist das Hauptprinzip von Werbung. Jedes Interview, jedes Porträt, jedes Zitat wertet Rechtsradikale auf. Darüber hinaus kann man auch von ihnen warnen, sie kritisch einordnen. Aber das muss sich die Waage halten. Wann ist dieser journalistische Auftrag das Verbreiten ihrer Positionen wert? Ein unkritisches Sommerinterview ist nicht neutral, sondern ein aktiver Dienst an einer Partei, die, wäre sie an der Macht, als erstes die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen würde. Auch Andreas Kalbitz hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Er hat aber kein Recht auf bequeme Interviews.
Die Meinung von Marina Weißband. Nein, die Corona-Krise konnte der ohnehin kriselnde Printmarkt überhaupt nicht gut gebrauchen. Für viele Regionalzeitungen geht es längst ums nackte Überleben. Und in dieser Zeit, mit dieser miesen Prognose, gründet sich in der idyllischen Uckermark mal eben eine neue Zeitung mit einem, wie ich finde, für den Journalismus fast schon genialen Namen. Die Unkenpost. Ein hyperlokales Blatt für die Nordwest-Uckermark. Vanja Budde hat die Kollegin bei der Arbeit begleitet.
Wie viel Hektar braucht ein Bauer? Wie ist das mit den Bodenwerten am Weltmarkt? Ob sie viel oder wenig haben?
Ein Ackerbauer hat immer zu wenig Land.
Etwa 50 Männer, Frauen und ein paar Kinder haben sich an einem sonnigen Sonntagnachmittag um den Bauern Bert Büttner Janna geschart. In den Feldern beim Örtchen Rittgarten in der Nordwestuckermark löchern sie ihn mit Fragen. Genau das sollen diese Wanderungen mit Landwirten bewirken. Berliner, die hier ihre Wochenendhäuser in unberührter Natur genießen wollen, mit denjenigen zusammenzubringen, die von der Landwirtschaft leben müssen und wie Bert Büttner Janna auch Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Mit dabei die freie Wissenschaftsjournalistin Kerstin Hoppenhaus. Sie arbeitet normalerweise für Zeit Online, Süddeutsche oder die BBC. Über die Wanderungen mit Landwirten wird sie in der dritten Ausgabe ihrer Neugründung berichten. Die Unkenpost.
Dass man mal ins Gespräch kommt miteinander und einfach mal vor Ort über die Dinge redet, die man so denkt. Wobei wir eben uns bemühen, das nach Möglichkeit mit Fachinformationen zu unterlegen.
In dem mit Kopfstein gepflasterten Sträßchen Unkengrund im winzigen Dorf Damerow, unweit von Prenzlau, baut Kerstin Hoppenhaus seit 10 Jahren ein altes Gutshaus aus, das sie als Ruine gekauft hat. Im Garten brüten Schwalben, der Blick geht in die Weite der uckermärkischen Hügel.
Was mir gefällt am Dorfleben, dass jeder was kann und das so reinspielt in das Dorf. Der eine kann schweißen, der andere weiß was über Pflanzen, der nächste ist halt Maurer oder kann verputzen oder kann sonst irgendwas und ich kann halt das alles nicht. Und ich kann halt Wissenschaftsjournalismus.
So kam die Biologin auf die Idee, die Unkenpost zu gründen, eine hyperlokale Wissenszeitung. Sie organisierte eine Förderung von der Robert-Bosch-Stiftung, 50.000 Euro für 2 Jahre und suchte Mitstreiter. Im Januar erschien die erste Ausgabe. Das Redaktionsteam besteht bislang aus etwa einem Dutzend Menschen. Zugezogene und Einheimische, Jäger und Maurer, ein ehemaliger Amtsleiter aus dem Westen und die Ortsvorsteherin des Nachbardorfes. Kerstin Hoppenhaus ist die einzige Journalistin.
Aber wir arbeiten journalistisch. Also auch die Bürgerinnen und Bürger, die da in der Redaktion mitarbeiten, verstehen sehr viel über das journalistische Handwerk. Das ist ein wichtiger Effekt. Und das andere ist dann eben das Produkt, dass die Leserinnen und Leser eben etwas über die Wissensthemen, die hier überall auf der Straße liegen und unter jedem Stein erfahren. Das ist eben die zweite Ebene.
Die erste Ausgabe erschien mit einer Auflage von 1500 Stück. Auf 16 Seiten ging es um das Wegerecht auf dem Land, Drohnen in der Landwirtschaft und Naturschutz im Wald. Die zweite Ausgabe drehte sich um den in die Uckermark eingeschleppten Waschbären und löste rege Debatten unter den Lesern aus. Der örtlichen Lokalzeitung kann und will die Unkenpost keine Konkurrenz machen, sagt Hoppenhaus. Der Nordkurier entsteht im 50 Kilometer entfernten Neubrandenburg im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt unter seinem Dach eine eigene Ausgabe für die Uckermark auf Brandenburger Seite, genannt Uckermark-Kurier. Aber es werde nicht grenzüberschreitend über die Region Nordwestuckermark berichtet, sagt Hoppenhaus.
Da gab es halt nie was. Also wir haben über den Nachbarort, der dann 10 Kilometer weg ist, nichts mitgekriegt. Und das ist schon sehr merkwürdig. Und da können wir eine Lücke füllen.
Eine Online-Ausgabe gibt es noch nicht, obwohl oft danach gefragt wird. Erstens ist das Internet in der Nordwestuckermark nicht überall zuverlässig schnell. Und zweitens kann das ehrenamtliche Redaktionsteam den zusätzlichen Arbeitsaufwand derzeit nicht stemmen. Deshalb werden weitere Mitstreiter gesucht.
Die Unkenpost, das hyperlokale Printangebot in der Nordwestuckermark.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Mika Beuster, ich bin Redaktionsleiter des Weilburger Tageblatt. Wir decken den Landkreis Limburg-Weilburg berichterstatterisch ab. Die Schlagzeile von morgen ist: Das Eigenheim bleibt lieb und teuer. Hintergrund ist, dass gerade in Corona-Zeiten das Eigenheim, das Zuhause immer wichtiger geworden ist. Und wir haben mal nachgeschaut, wie sieht es denn aus mit der Entwicklung, wie haben sich die Preise für Immobilien entwickelt im Landkreis Limburg-Weilburg. Und da ist es gut, dass gerade der Immobilienmarktbericht des Amt für Bodenmanagement in Limburg rausgekommen ist. Die haben sich den Landkreis und die benachbarten Landkreise angeschaut und festgestellt, dass es auch hier im ländlichen Raum etwas abseits des Rhein-Main-Gebiets auch hier die Preise nach oben entwickeln.
So, das war's von uns. Gleich im Anschluss an die Nachrichten der Büchermarkt mit Tanja Lieske. Uns gibt's im Netz natürlich wie immer deutschlandfunk.de. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.